Wir werden um 10 Uhr im Rasen des Königsplatzes, der über die Geschichte wachsen soll, einen Brandfleck anbringen, ungefähr an der Stelle, an der die Bücher damals 1933 am 10. Mai verbrannt wurden, in einem Riesenspektakel nachts um 23:30 Uhr und so weiter und so weiter. Und werden dann lesen. Das heißt aber nicht so wie in den Vorjahren mit Bühne und mit Mikrofonen und Lautsprechern, sondern über den ganzen Platz verteilt, jeweils mit einem Buch in der Hand, ohne Mikrofon, ohne Lautsprecher, praktisch eine soziale Plastik, könnte man sagen, eine literarische Plastik, eine literarische Skulptur, wo also möglicherweise 50 oder 100 oder bis zu 200 Menschen dort stehen können, in hygienischem Abstand und zur Lesung aus einem Buch auch die Maske abnehmen dürfen. Das ist die Auflage.
Und die Idee ist, dass die, die da lesen, dorthin kommen und eines der damals verbotenen Bücher mitbringen.
Richtig, richtig. Da kann man, gibt es eine ganze Liste. Wir haben das ja auch immer wieder veröffentlicht, von Alfred Adler bis Otto Zoff, von Oskar Baum, Vicky Baum bis Polgar, Bertolt Brecht, Hemingway, Maxim Gorki, Egon Erwin-Kisch, Ernst Toller, Tucholsky und so weiter und so weiter. Also man kann sich da ein Buch selber wählen, mitbringen und lesen.
Das stelle ich mir ja schon auch für diejenigen, die das machen, dann auch im Erleben deutlich anders vor, als es bisher war. Eben, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was damals passiert ist, da feierten die teils trunkenen, teils bräsigen Nazis und ihre Anhänger den Sieg über den Geist, während für sich diejenigen, die das nun gar nicht toll fanden, in, denke ich mal, sehr viel größerem Abstand stille Beobachter waren, ganz für sich, viele sich auch eher verloren fühlend. Ist dadurch vielleicht die Aktion in der Form, wie sie am Montag stattfinden wird, sogar dem Original näher?
Das kann man sicher so sehen, ja. Es geht uns darum, dass man in einer nicht protzigen Form, in einer nicht protzigen Inszenierung ganz real die Texte, die Namen der Autorinnen und Autoren, die vertrieben, in den Tod getrieben, verboten, verbrannt, ermordet wurden, die sozusagen genau auf diesem Platz präsent zu machen. Durch lieber leises Lesen als lautes Schreien. Der laute Schrei ist eher der Schrei der Diktatur. Es gibt ja auch Tonaufnahmen von damals, das ist dieses furchtbare, überschnappende Geschrei. Nein, diese Texte sollten lieber hörbar, aber lieber leise und bescheiden gelesen werden, aber präsent. Sie sollten präsent sein in die Köpfe und in das kulturelle Gedächtnis dieses Landes zurückgeholt werden. Und je mehr sich daran beteiligen, umso besser. Aber wir brauchen auch keinen Massenaufmarsch von 50.000. Es waren ja nicht nur die bräsigen Nazis, die kleinen, was weiß ich, Schreihälse und Schläger, sondern es waren die Akademiker. Es waren ja nachts um 23:30 Uhr bei strömendem Regen 50.000 Menschen. Das war fast ein Zehntel der Bevölkerung Münchens da. Und nachts um 23:30 Uhr war nicht der Hilfsarbeiter am Bau oder so, der in der SA war, sondern der Professor, der Doktor. Es waren die Akademiker, die antisemitisch, antidemokratisch, antiliberal, antifranzösisch, nationalistisch, militaristisch gesonnen waren und die den Nazis zujubelten und die es toll fanden, dass man endlich das verbrennen kann, was man zu blöd ist zu verstehen. Und deswegen lieber heute leise, lieber nicht so laut, aber leise, aber beständig und präsent diese Literatur zurückholen.
Dann waren diejenigen, die sich damals in dem hässlichen Jubel zusammenfanden, von ihrer Zusammensetzung ja denen recht ähnlich, die nach dem Krieg eine intensive Auseinandersetzung mit der Schuld der Täter verhindert haben.
Ja, klar. Die Rechtsanwälte, die Richter, die Mediziner, die Professoren.
Die ehrenwerte Gesellschaft.
Die ehrenwerte Gesellschaft, die zwischen 33 und die vor 33 den braunen Dreck sozusagen vorbereitet haben, die dann mit dabei waren, die mitgemacht haben, die es protegiert haben und vorangetrieben haben, waren ja nach 45 nicht weg. Nach 45 war der Spuk offiziell vorbei. Aber in den Institutionen keineswegs. Man weiß ja, dass nach 45 mehr NSDAP-Mitglieder im Auswärtigen Amt waren als vor 45.
Liegt nicht in der Tatsache, dass man durch die extreme Fokussierung der Wahrnehmung von Widerstand im Nationalsozialismus auf einen Soldaten und sein Gefolge, während all das, was es da ansonsten von unten gab, Studenten, Arbeiter, die ja auch was probiert haben, um den Drecksack loszuwerden, aber nicht wirklich wahrgenommen wurden nach dem Kriege, ist man nicht auch dadurch der Geschichtsklitterung weiterhin gefolgt, nämlich so zu tun, als sei das Zentrum des Widerstands gegen den Nationalsozialismus vor allem aus der Oberschicht und aus den Akademikern gekommen?
Ja, bestes Beispiel ist Georg Elser, nicht ein genau. Handwerker, der etwas gemacht hat, als diese ganzen akademischen Generäle und Offiziere noch überhaupt nicht daran dachten, etwas zu tun.
Da waren die noch begeistert, wie die Feldzüge funktioniert haben.
Ja, erst als sie sahen, dass der Krieg verloren geht, da waren sie dann eben nicht mehr so begeistert.
Also ihre Fälle davon schwammen.
Ja, aber Georg Elser hat bereits zu Kriegsbeginn etwas gemacht und deswegen wurde er so verdrängt und deswegen wurde er so wenig wahrgenommen.
Selbstlich Sophie Scholl, andere, auch dann die Jungs und Mädels, die in München aus dem Bereich der Pfadfinder kamen. Also da gab es ja ganz andere.
Ja. Und das ist natürlich, das war sozusagen die Herausforderung für die Geschichtslüge. Man konnte nichts machen. Man konnte. Und Georg Elser hat das gezeigt und deswegen wurde er sozusagen so verschwiegen, weil er deutlich machte, dass ein Handwerker, der einen klaren Blick hatte, etwas machen konnte und die anderen haben geschwiegen, sind mitgelaufen oder haben es befördert. Und deswegen hat man diesen Widerstand natürlich bis heute. Ich habe ja ein Widerstandsdenkmal in München errichtet, das immer noch nicht verstetigt wird und wo man immer noch darüber nachdenkt, das abzureißen im Jahre 2021. Statt dass man sagt, ja, wir wollen diesen Widerstand würdigen, ehren und als Beispiel für Gegenwart und Zukunft weiterentwickeln. Aber da tut man sich immer noch schwer.
Ja, und Stolpersteine scheitern weiterhin an einer einzigen Person in München, die leider etwas missverstanden hat.
Das ist leider nicht der Fall, das stimmt so nicht, sondern das ist daran gescheitert, dass im Stadtrat und der damalige Oberbürgermeister das nicht wollten und auf gar keinen Fall die dunklen Flecken dieser Geschichte. Das sind die eigentlich politischen Verantwortlichen und sie haben sich eigentlich auf eine Person hinausgeredet, als ob die das zu entscheiden gehabt hätte. Das hat die nicht entschieden, sondern entschieden hat es der Stadtrat und der Oberbürgermeister. Die haben mit allen Mitteln dagegen gekämpft, dass die Erinnerung dieser Stadt.
Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann hat Dr. Reiter, sein Nachfolger, war doch eigentlich vorher gesagt, der sei da anderer Auffassung. Trotzdem ist nichts passiert.
Ja. Es ist ein langer Weg und man muss daran arbeiten weiterhin. Und dazu soll auch der 10. Mai beitragen und diese Lesung. Und wir werden das dieses Jahr in dieser Form machen und nächstes Jahr in einer erweiterten Form mit Unterstützung von möglichst vielen, von Schülern, von Theatern, von Autoren, von Schauspielern. Auch Frau Knobloch hat sich angesagt zu lesen,
das ist schön.
Wie im vergangenen Jahr, auch dieses Jahr. Und ich denke, wir sollten die Gemeinsamkeiten betonen, wie wir müssen nicht in allen Dingen übereinstimmen, aber wie wir sozusagen demokratische, gesellschaftliche Strukturen entwickeln können, die ja in Ansätzen durchaus doch vorhanden sind. Und die müssen wir weiterentwickeln und bewahren vor den Angriffen von rechts und von den Nazis, die sich wieder aus allen Löchern hervorwagen.
Schrägstrich Ich denke, es ist so, wie Sie haben schon auf Elsa verwiesen damals, dass die Rettung vor den Nazis in allererster Linie auch heute nur von unten und von einem breiten Bündnis kommen kann.
Ja, wir müssen viele dafür gewinnen und möglichst früh und möglichst jung. Und ja, eine Art, auch eine Schule des Ungehorsams im Sinne einer gesellschaftlichen Verantwortung von
Uns
Gleichberechtigung.
unterhaken und denen nicht die scheinbare Lufthoheit über den Stammtischen überlassen.
Ja.
Ich denke, das lässt sich so, kann man es ganz gut zusammenfassen.
Ja.
Ganz, und dann nebenbei auch noch dafür sorgen, dass nicht durchgeknallte Corona-Leugner
Ja.
so tun könnten, als wären sie die neuen Verfolgten.
Ja. Nein, wir sind schon selber dafür verantwortlich, wie wir die Gesellschaft gestalten wollen, so dass wir wirklich gemeinsam darin eine Gegenwart und Zukunft gestalten, die lebbar ist für alle.
Und es verbieten sich jegliche Vergleiche, wenn es um KZs und Nazi-Verfolgung
Ja,
geht.
ja,
Dann muss
ja.
ich sagen, ist mir völlig wurscht, wer sich da vergleichen will.
Ja.
Es ist einfach grundsätzlich daneben.
Richtig.